Fritz. Podcast.
Dennis Kogel, Trackback.
15.000 Menschen und ein Vielfaches davon online gucken 10 Typen in der Mercedes-Benz Arena dabei zu, wie sie ein Videospiel spielen. Und es ist großartig, es ist fantastisch. Hallo Zukunft, tschüss Fußball. Heute war das Finalspiel von League of Legends in Berlin und jetzt geht's hier darum, wie das so war und wie es dazu kommen konnte, dass ein einziges Videospiel so fucking groß geworden ist. Das ist Trackback bei Fritz, es ist eine Sendung bei Nerdkram, 2 Stunden Internet im Radio für euch. Das ist Netzmusik, Keep von Aritus, aus einem sehr interessanten Netlabel, die sehr coole Sachen machen. Die haben einen großartigen Namen, sie heißen Future Society Kollektiv. So, und jetzt nochmal von vorne. Also, League of Legends, das ist halt eines der meistgespielten Online-Spiele überhaupt. Die Finalveranstaltungen, die sind legendär, dass jetzt die fünfte, über 15.000 Zuschauer wollten heute in die Mercedes-Benz Arena, waren live dabei, Tickets waren innerhalb von 90 Sekunden ausverkauft. Alle wollten da rein, um das Finale zu sehen zwischen SK Telekom, das eine Team, und das andere Team heißt Q Tigers. Und unser Sportreporter Jakob Rüger, der war dabei, hat das angeschaut, hat uns gerade erklärt, wie das so war. Ich möchte es aber nochmal hören, weil die Leitung so doof klang. Also wer hat jetzt nochmal genau gewonnen, Jakob?
Also, die ganzen Zuschauer verabschieden sich jetzt hier von der Mercedes-Benz-Arena und sind ein kleines bisschen enttäuscht, denn der Fanliebling und Außenseiter, die Kuh Tigers, hat es am Ende nicht geschafft. SK Telekom von die Südkoreaner, die haben sich am Ende durchgesetzt mit 3:1.
Die sind so ein bisschen das Imperium, ne? So das Star Wars-Imperium.
Genau, die waren ja von vornherein irgendwie die großen Favoriten, haben ja auch mit Faker, wie der Spitzname ist, oder der Spielername, wie man sagen muss, den, wie mir viele Experten bestätigt haben, besten Spieler derzeit in der Welt von League of Legends. 3:1 am Ende der Sieg für SK Telekom und abgesehen vom dritten Spiel war das eigentlich auch eine deutliche Angelegenheit. Trotzdem, die Kuh Tigers, ich habe es gerade angesprochen, so ein bisschen die Sieger der Herzen, die wurden wirklich gefeiert in der Halle. Das war nett anzuschauen. Und SK Telekom freut sich jetzt immerhin über 1 Million Euro. Das ist nicht schlecht.
1 Million Euro fürs Imperium, hurra. Aber also Tickets 90 Sekunden, alles weg. Du warst aber in der Halle. Wie war es da? Also wie war so die Stimmung da?
Ja, fantastisch. Also es war wirklich unglaublich. Die Halle war ganz dunkel und alle Zuschauer, die 15.000, die hatten so blau-rote Armbänder in den Farben des Spiels League of Legends. Das sah richtig schön aus. In der Mitte gab es eine große Bühne, wo die Spieler saßen und gespielt haben an ihren Tischen. Und dann gab es immer wieder Anfeuerungen. Viele ausländische Gäste waren in der Halle. Ich habe zum Beispiel K-Strupp aus Südkorea getroffen, der in einem Kuhkostüm durch die Halle marschiert ist.
They're very energetic and I really like how they're really rooting for the underdog right now. They really want to see an upset.
What about your outfit? It looks like a cow.
Oh, that's so people can find me. It's easier to find me if I'm dressed as a cow.
Ja, Kaystrup hat also gesagt, ihm hat vor allen Dingen die Energie in dieser Halle unglaublich gut gefallen und er sagt, alle wollen natürlich, dass der Außenseiter am Ende gewinnt, das ist natürlich nicht so gekommen, ja, und zu seinem Kuhkostüm sagte er noch, ist einfach, damit mich die Leute besser sehen können, also ein sehr amüsanter Typ. Und ja, auch Frauen spielen übrigens League of Legends, Maria habe ich noch getroffen, die hat eines der begehrten Finaltickets für rund 100 Euro ergattern können. Alter. Und ich habe sie mal gefragt, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, als Frau League of Legends zu spielen.
So, mein Freund hat mich halt draufgebracht. Also ihn habe ich das kennengelernt und das hat mir halt einfach Spaß gemacht, weil man sich da auch wirklich bemühen muss und auch denken muss. Nicht so wie manche andere Spiele, wo man einfach drauf losballern kann oder sonst irgendwas.
Ja, das habe ich von ganz vielen gehört, die gesagt haben, ich bin irgendwann mal dazu gekommen, habe es einmal angespielt und es hat mich so gefesselt und einfach nicht wieder losgelassen.
Hier, sag mal, du warst ja auch unterwegs nicht nur in der Mercedes-Benz Arena, du warst auch bei einem Public Viewing The Main, da haben wir bei Fritz auch Karten verlost am Freitag. Das war so für die deutsche League of Legends Community. Konnte das so mithalten mit der Mercedes-Benz Arena?
Absolut, das muss man sich mal vorstellen. Also die Arena der Mercedes-Benz war sofort ausverkauft und da hat man ein Public Viewing organisiert. 3000 Zuschauer waren dort, 3000 Fans sozusagen und die haben natürlich vor allen Dingen sich gefreut über den deutschen Kommentar, über die deutschen League of Legends Experten und die Fans, wie man jetzt gleich hören wird, die waren begeistert.
Alle sind gut drauf und die Moderatoren kommen kaum zum Reden, weil einfach alle rumschreien und sich freuen.
Die war sehr, sehr gut. Wir kommen von der Schweiz und ich finde es super.
Generell sehr laut, die Atmosphäre ist einfach richtig geil, wie man sich halt vorstellt bei so einem Live-Turnier. Es macht halt einfach Spaß zuzuschauen, ist halt einfach die Stimmung genial.
Also man hat es gehört, auch dort wieder Leute von ganz weit aus der Schweiz zum Beispiel angereist und alle haben natürlich mitgefiebert mit ihren Idolen, wie eben Faker, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, oder auch Wolf. Und die Jungs, die Profis, die machen ja richtig dicke Kohle damit und ich habe mal Maximilian gefragt, ob das vielleicht ein Ziel ist für ihn, der selber großer League of Legends Fan ist.
Ja, aber um ehrlich zu sein, nicht. Also ich mache das ganz gerne als Hobby, ich spiele auch sehr gerne mit meinen Leuten, aber ich habe andere Pläne für später.
Also rund 10.000 Euro verdient so ein Profi im Monat eine ganze Menge Schotter. In dem Fall ist es nicht überzeugend für Maximilian.
Du bist ja eigentlich ein Sportreporter, ne? Du coverst genau. Nur größtenteils Basketball, Fußball und so den ganzen alten Sport, sag ich mal.
Genau.
Wie war das für dich heute? Du bist ja jetzt nicht so der League of Legends Pro. Wie war das so, deine erste
überhaupt
Erfahrung
nicht
mit E-Sport?
Es war eine völlig neue Welt für mich, die mir vorher unbekannt war. Ich kannte das so ein bisschen von den Sportspielen, wusste, dass es zum Beispiel auch eine Liga gibt für die Bundesliga, für die EA Sports Serie von FIFA. Aber das, was man da aufgezogen hat, war Wahnsinn. Das war quasi wie eine Weltmeisterschaft. Es waren unglaublich viele internationale Pressevertreter da, vor allen Dingen aus Asien. Und dann, wir haben schon ein bisschen gesprochen, Fans aus aller Welt sind extra angereist. Und in Europa hat man das Gefühl, steckt das Ganze noch in den Kinderschuhen. in Stadien füllt man ja mittlerweile, habe ich gelesen, ganze Stadien. Da kommen 50.000, 60.000 Leute. Also ich glaube, das wird in den nächsten Jahren wirklich ganz doll kommen und bin schon sehr gespannt auf das Jahr 2016 und auf die nächste Serie von League of Legends.
Vielen Dank, Jakob. Jakob war dabei bei der League of Legends WM, beim WM-Finale hier in Berlin. 15, also über 15.000 Menschen haben insgesamt 10 Südkoreanern in der Mercedes-Benz Arena zugeschaut, wie sie ein Videospiel spielen. Und das war großartig und fantastisch. Und ich begrüße die Zukunft, die jetzt schon seit einer Weile da ist, weil League of Legends ist schon seit einer Weile groß. Heute war das League of Legends Finale hier in Berlin. Das ist ein Videospiel. Jakob, der Sportreporter, hat vorhin erzählt, Jakob Rüger hat vorher erzählt, wie das so war in der Mercedes-Benz Arena in Berlin sonst. Und vielleicht habt ihr euch ja da gedacht, so, ja, warum ist das eigentlich so ein Riesending? Da gibt es auch so Leute. Und um das zu klären, habe ich vor der Sendung mit Christine Knellmann gesprochen. Christine, das ist die Ressortleiterin für Games bei giga.de. Sie ist eine gute Freundin von mir und darum habe ich mit ihr gesprochen, die größte League of Legends Expertin, die ich kenne. Und zuerst wollte ich wissen, warum ist League of Legends eigentlich so beliebt?
Das ist was, das erstmal so über die ganzen Jahre heranwachsen musste. Vor allen Dingen hat das damit angefangen, was, glaube ich, auch sehr offensichtlich ist, dass das Spiel kostenlos ist. Das heißt, es bietet also erstmal dem Spieler eine sehr, sehr, sehr geringe Einstiegshürde, denn wenn ich Lust habe, das auszuprobieren, muss ich eigentlich nur ins Internet gehen, League of Legends eintippen und kann mir das Spiel schon runterladen und direkt loslegen. Das ist natürlich einer der Gründe. Dann kommt natürlich auch noch einiges anderes dazu. Beispielsweise setzt Riot Games sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Spielererfahrung sehr gut ist. Das heißt, es kommt also stetig neuer Content, andauernd neue Skins, neue Map-Updates. Also das Spiel wird stetig optimiert. Da passiert wirklich jede Woche, jeden Tag eigentlich was, was das Spiel immer wieder besser macht. Und das ist ein Grund, warum die Fans natürlich dranbleiben. Jetzt muss man dazu auch sagen, dass gerade League of Legends deswegen so erfolgreich ist, weil sie nicht einfach nur irgendwelche Dinge ändern, sondern Riot Games geht halt wirklich auch hin und hört auf die Community. Es gibt Foren, wo die Community sagen kann, was sie gerne möchte, wie sich das Spiel verbessern soll. Es gibt Skin-Ideen für diverse Helden im Spiel, die die Community einreichen kann, wo dann Riot Games sagt, okay, hey, das finden wir eigentlich ganz cool, das setzen wir vielleicht irgendwann mal um oder davon lassen wir uns inspirieren. Also du hast halt als Spieler wirklich das Gefühl, meine Stimme zählt. Und diesen Community-Ansatz, den die Firma einfach fährt, gibt den Fans natürlich ein gutes Gefühl. Und im Umkehrschluss gehen die Fans natürlich auch raus und sagen, hey Leute, spielt doch dieses Spiel auch mal.
League of Legends hat ja eine Menge Spieler. Ich habe jetzt die genaue Zahl gar nicht im Kopf.
Es gibt momentan mehr als 70 Millionen Accounts und davon spielen 27 Millionen täglich. Also richtig krasse Nummern auf jeden Fall.
Das ist total wahnsinnig. Und wenn man sich dann aber dann zum Beispiel so Turniere anschaut, wie jetzt die Weltmeisterschaft hier in Berlin, da kommen ja auch eine Menge Leute, gucken sich das an und das wirkt nach einem riesigen Ding. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch, also das ist jetzt nicht etwas, was in der ARD-Sportschau läuft oder sowas. Na, also ich würde jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt kompletter Mainstream.
Ich würde schon sagen, dass es Mainstream ist. Also was ich immer sage, es ist so ein bisschen das Fußball der jungen Leute. Also früher ist man halt irgendwie ins Stadion gegangen, hat sich ein Fußballspiel angeguckt. Das macht man natürlich heute ab und zu sicherlich auch noch. Aber viele junge Leute spielen dieses Spiel einfach. Es spricht sich sehr schnell rum. Gerade jüngere Klassen, selbst meine kleine Schwester spielt dieses Spiel mittlerweile schon. Und das sind eben die Leute, die sich dann letztendlich auch Tickets für so ein Finale in Berlin kaufen. Man muss dazu sagen, das Finale war innerhalb von 20 Sekunden ausverkauft. Also da sieht man halt wirklich, der Bedarf ist halt unglaublich groß. Mittlerweile gibt es noch ein zweites Event irgendwie, das parallel laufen wird hier in Berlin, das The Main heißt, das halt diverse League of Legends YouTuber hier auch nochmal parallel veranstalten, einfach weil der Bedarf so groß ist und selbst das ist wieder ausverkauft. Ich glaube, das Problem ist da eher, dass der ganze Mainstream, den du jetzt gerade eben so bezeichnet hast, eher das ist, was von Leuten halt geschaut, gelebt wird, die eigentlich eher ein bisschen älter sind. Und ich glaube, dass da noch nicht so ganz einfach die Wahrnehmung da ist, dass das andere eigentlich auch schon längst im Mainstream angekommen ist. Man kann es vielleicht ein bisschen daran auch sehen, dass League of Legends letztes Jahr, als die Weltmeisterschaft war, von der dritten Staffel auch schon im deutschen Fernsehen teilweise übertragen wurde.
Aber halt nicht in der ARD.
Sportschau.
Das stimmt natürlich. Ob es da mal hinkommen wird, weiß ich nicht, kann ich mir aber vorstellen. Also ich sehe es halt auch selber momentan daran, wir berichten bei GIGA immer mal wieder über E-Sport, aber wir sehen natürlich auch ganz klar, dass das in den Mainstream-Medien, also quasi in teilweise in Tageszeitungen und Co., halt auch gerade als Thema ankommt. Es wird jetzt immer mehr aufgegriffen. Die Weltmeisterschaft ist natürlich jetzt auch erstmals in Deutschland. Die war vorher irgendwie letztes Jahr in Korea. Ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn so eine Weltmeisterschaft plötzlich vor der eigenen Haustür ist, dann fängt man auch vielleicht eher mal dran, damit an, darüber zu berichten. Und dann wird das Thema immer präsenter und ich kann mir schon vorstellen, dass es da hinkommen kann. Aber wann, ist halt eine Frage der Zeit.
Also in ein paar Jahren geht es dann in der Sportschau vielleicht darum, ob Timo OP ist und Smap der beste Spieler überhaupt. Das könnte zumindest passieren, vermutet Christine Knillmann, die Games-Ressortleiterin bei giga.de. Und falls ihr immer noch zu den Leuten gehört, die keine Ahnung haben von League of Legends, trackback.frinz.de, da verlinke ich euch unsere Berichterstattung zum Thema hier bei Fritz. Jetzt Netzmusik. Leute, ich habe da sowas entdeckt im Netz und es ist großartig. Oh Gott, es ist so großartig. Ich kann das hier gar nicht öffnen im Browser, weil wenn ich das aufrufe, dann fange ich an zu quietschen. Unkontrollierbar, das hört sich ganz, ganz schlimm an. Mit Kopfhörern, im Autoradio, ganz, ganz furchtbar. Es geht um einen Künstler, es geht um Videostreaming, es geht um Gamer. Trackback-Redakteur Wayne Schlegel hat sich das Ganze angeschaut, weil ich kann das ja nicht, weil wegen dem Quietschen.
Der Künstler Bob Ross hat vor seinem Tod Mitte der 90er im Fernsehen kitschige Landschaftsbilder gemalt und das mit seiner ruhigen, hypnotischen Stimme kommentiert. Ein Kulthit. Und jetzt ist Bob zurück. Als Guru für Gamer. Die Games-Livestreaming-Plattform Twitch strahlt einen Bob-Ross-Marathon aus und streamt alte Folgen. Damit will Twitch die Creative-Kanäle starten, in denen nicht nur Games Thema sind. Und die Gamer? Die drehen völlig durch. Über 60.000 Live-Zuschauer feiern jeden Pinselstrich wie einen Headshot in Counter-Strike. Es ist eine Riesenparty im Chat, völlig absurd und absolut großartig. Wie viel Geld ist eigentlich ein Meme wert? BuzzFeed-Reporterin Katie Notopoulos hat versucht, das herauszufinden. Sie hat mit Kunsthändlern über den Wert von Pepe-Memes gesprochen. Ihr wisst schon, dieser beknackte grüne MS-Paint-Frosch, der traurig guckt. Herausgekommen ist, nein, für Pepe-Memes wird nicht viel Geld fließen, war ja klar. Aber die große Frage, wie viel digitale Kunst eigentlich wert ist, die macht den Artikel so spannend. Okay, wollt ihr die Story hören, wie ich mich mit meiner Freundin verkracht habe? Ist ein bisschen lang, aber sehr spannend. So geht das Twitter-Epos los von Isaiah King, Solarmoon auf Twitter. In der Geschichte geht es um einen schiefgegangenen Trip nach Florida, um Prostitution, Drogen, Gewalt, Kidnapping. Die Tweets bekommen jeweils über 600 Retweets. Isaiah löscht die Tweets, aber über Screenshots verbreitet sich die Story weiter. Fans der Solar-Story fordern eine Tarantino-Verfilmung. Inzwischen sagen Leute, die in der Story vorkommen, die Geschichte sei größtenteils erfunden. Aber die Solar-Story ist so wild und gut aufgeschrieben, dass ihr sie einfach lesen müsst.
Das ist wirklich so irre. Man liest los und denkt, okay, das ist halt so eine typische Twitter-Geschichte. Und dann wird es einfach völlig wahnsinnig. Und es ist eigentlich auch zu gut, um wahr zu sein. Ich vermute einfach dauernd, dass das irgendein Marketing-Gag ist. Es scheint aber alles einigermaßen echt zu sein, bis auf die Sachen, die nicht stimmen. Egal. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links dazu. Jetzt gibt's Netzmusik für euch. Hallo, liebe Let's Player. Hi, Twitch-Streamer. Bitte hört jetzt ganz genau zu. Die Musik eben, das war Hop Up von Digital Math vom Label Argo Fox. Und die machen Musik als Soundkulisse für anderer Leute Videos. Das ist nett, weil dann kommen halt auch keine Anwälte vorbei und nehmen eure Videos offline, weil ihr unbedingt Smoke Weed Every Day unter euer Destiny-Video gelegt haben wolltet. Nur seid so nett und verlinkt die Leute. Wir machen das zum Beispiel unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und es gab im Netz natürlich diese Woche noch ein anderes Riesenthema, nicht nur League of Legends, nämlich die Konferenz South by Southwest. Die hat nämlich ein Panel gemacht, also angekündigt, über Hass und Belästigung. Da reichen Leute Panels ein und dann sprechen die Leute auf der Bühne über bestimmte Themen. Und das war ein Talk über Hass und Belästigung im Netz. Und die haben das abgesagt und damit sehr, sehr viel Kritik eingefangen. Und was da genau los war und was sonst noch passiert ist im Netz, das weiß Trackback-Redakteur Wayne Schlegel.
Wie man nicht mit Hass im Netz umgeht, das hat diese Woche die Technikkonferenz South by Southwest gezeigt. Weil die Teilnehmer eines Panels über Hass im Netz mit Hass aus dem Netz überschüttet wurden, haben die Veranstalter die Diskussionsrunde abgesagt, sowie eine Gamergate-Diskussionsrunde, die zwar nicht so viel gehasst, aber viel kritisiert wurde. Für diese seltsame Entscheidung gab's eine Menge Kritik. Medienhäuser wie BuzzFeed haben sogar gedroht, die Partnerschaft mit der Veranstaltung zu beenden. Inzwischen gab es eine Entschuldigung und die Ankündigung eines ganzen Eventtages über Hass im Netz. Axel Postinet hat auf Zeit.de aufgeschrieben, was passiert ist. Wer mit Adblocker auf Bild.de geht, der sieht Bild.de nicht, sondern nur die Aufforderung, den Adblocker zu deaktivieren. Der YouTuber Tobias Richter fand das unfair und hat auf seinem Kanal ein Video veröffentlicht, in dem er erklärt, wie man diese Sperre trotz Adblocker umgehen kann. Das fand der Axel Springer Verlag wiederum nicht so cool. Jetzt gibt's einen Rechtsstreit, Riesenverlag versus YouTuber. Zwar ist es nicht erlaubt, wirksame technische Copyright-Maßnahmen zu umgehen, es stellt sich aber die Frage, ob der Adblock-Block von Bild.de so wirksam war. Tobias hat sich an Golem.de gewendet und da gibt's mehr Details zum Fall. Das Internet ist alt und jetzt gibt's Lagerfeuergeschichten. Robert Basic, der Gründer eines der bekanntesten deutschen Technikblogs, Basic Thinking, ist wieder zu seinem alten Projekt zurückgekehrt, um über die Geschichte der Blogs zu sprechen. Das ist tatsächlich spannend, weil es um Geschichte geht, die sehr leicht in Vergessenheit geraten wird, aber so viel über die Entwicklung der Netzkultur aussagt.
Trackback.fritz.de. Da gibt's die Links dazu. Da gibt's auch alle Links zur Musik, die wir spielen, und andere Themen verlinken wir euch auch. Und Kommentare könnt ihr da auch lassen. Es ist total toll, es ist super. Und jetzt gibt's nochmal ein bisschen Netzmusik. Vorsicht, Kopfhörer absetzen. Das wird jetzt gefährlich.
ما بدوش مش هتسلكوا انا الحواري والشوارع انا السام اللي نازل طالع موهوم مصدق كل الكلام موهوب ومصدق كل ايمان فيوس فلوس والشقة والمحموس نسوان في عربيتي يا جوز اللوز انا فرع لوز تلاقيني في اي مكان تسمعني تهز دماغك كمان عملية التزام مش اكتر ابطل تصدق فعلا بفكر والناس والعز والمجد من رابي مفيش اشد شد مفيش حد يقدر يتبت بثبت بالرب باكد بحرق مش بسكت هنكك احط عليكوا بسهوله تخلص في الجوله الاولى معقوله دوشه عجنها زي التونه ده الفيرس الاول لسه الاولى يوم تلاقيني مجنون يوم تلاقيني مجنون يوم تلاقيني مرسوم يوم 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 الشبح استشبح فتنكح واتقطع الشلق شمشم فتركن وترنح انا تفتح في مجالي سموني المدبح لما بسرح في مكاني ثابت مش بخلع انت ترجع انا مبدع اوريك اني مقنع طب ما تقلع صيتك هيسمع طب ما تسمع يمكن هتجمع زوزو شكيب سيب سيب بيب بيب دودو فريد انت ريب شيب شيب سامعين صوته ماتت كنت موته روحوا يلا قولوا رصوا
لا افصلوا له الجمله على مقاسه الراجل بجزمته جيبه ولباسه هم قاسوا انا بحطها بمقاسه هم اداسوا وانا حافظ دماغه ده بيغنيني عن الهامك حميني موديني بعيني ومسمعني بودناني يعني 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 بغني مش دماغي ارجوك اظبط لي مزاجي مزيكا من كوكب تاني والناس كده كده حباني يوم تلاقيني مجنون
Klingt Rap auf Arabisch. Yum von Dasha ist ein junger Kerl aus Kairo, hat schon ganz viele Songs gemacht im Blog zu unserer Sendung Trackback. Da gibt's die Links dazu.
Fritz.
Podcast. Dennis Kogel. Trackback.
Wir machen jetzt mal so ein kleines Experiment. Seid ihr bereit? Aufpassen. Ich sag jetzt Netzneutralität. Was war eure Reaktion? Bei mir ist es manchmal so ein Gähnen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, ich verstehe das ja. Ganz viele Leute haben diese Reaktion, wenn man Netzneutralität sagt. Das ist auch so unsexy, dieses Wort. Aber das ist die völlig falsche Reaktion, denn dieses Thema ist sau wichtig. Das EU-Parlament hat diese Woche eine Entscheidung getroffen, die das Internet in Europa nachhaltig negativ beeinflussen könnte. Euer Internet, unser Internet. Und um zu erklären, warum und wie das alles zusammenhängt, was das alles bedeutet, da habe ich jemanden im Studio, der weder unsexy ist, noch Netzneutralität langweilig findet. Niklas Wirminghaus aus der Berliner Gründerszene-Redaktion. Hi Niklas.
Hi, grüß dich.
Jetzt, ich habe das Gefühl, viele Leute wissen gar nicht, was Netzneutralität ist. Lass das mal kurz so runterbrechen. Was ist eigentlich Netzneutralität?
Also ganz grundsätzlich heißt Netzneutralität, dass im Internet absolute Gleichbehandlung herrscht. Das heißt, egal ob ein Datenpaket zu einer E-Mail gehört, zu einem Netflix-Film, zu, weiß ich nicht, einer illegal runtergeladenen Datei oder so, den Providern, den Netzbetreibern muss es völlig egal sein, wem dieses Datenpaket gehört und wo es hin soll. Sie behandeln es immer gleich und man versucht es dann, so schnell es geht, so wie es die Kapazitäten hergeben, an den Bestimmungsort zu bringen.
Okay, und warum sollte mich das jetzt kümmern, dass das so ist?
Also zum einen, weil dieses Prinzip halt seit 30 Jahren gilt, seit das Internet existiert und seit es uns auch so Spaß macht. Und die Befürworter der Netzneutralität sagen, und ich gehöre da dazu, dieses Prinzip hat es erst möglich gemacht, dass das Internet so geil ist, wie es heute ist. Also, dass wir darüber Spiele spielen können, dass wir Netflix gucken können, dass so Sachen wie Facebook überhaupt entstanden sind, das gehört auch zum großen Teil zur Netzneutralität.
Aber jetzt hat das EU-Parlament ja entschieden, es steht vordergründig da Netzneutralität, hurra, ist alles da, wird beibehalten, ja. Aber dann so im Nachsatz so, ja, außer, also wir haben da so ein paar Ideen, da könnte man vielleicht was dran dann noch verändern und so. Was bedeutet das? Also was könnte das für uns Nutzer bedeuten?
Ja, also ganz konkret geht es darum, dass in einer Klausel in diesem Beschluss vom Dienstag steht, Netzbetreiber dürfen Spezialdienste besonders behandeln. Ja? Und der Begriff Spezialdienst wird dort nicht weiter definiert. Mhm. Viele haben jetzt darunter verstanden, okay, es geht jetzt um sowas wie Telemedizin oder selbstfahrende Autos. Und da würde man sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie operiert werden soll von einem Chirurg, der 80 Kilometer weit weg sitzt.
Und dann kackt das WLAN ab.
Dann kackt das WLAN. Das wäre nicht so gut. Okay, diese Daten dürfen wir präferiert behandeln. Da hat, glaube ich, niemand was dagegen. Gleiches, wenn irgendwie jetzt mein selbstfahrender Tesla droht, gegen die nächste Baustelle zu rasen oder so. Jetzt hat aber die Telekom schon relativ schnell klargemacht, dass sie diesen Begriff sehr viel weiter fassen und im Prinzip alle datenintensive Dienste da mit reinnehmen. Und weil das Gesetz offen lässt, den Netzbetreibern diesen Begriff definieren zu dürfen, gibt es jetzt da eine große Gefahr.
Kann man da noch was dran ändern? Weil dieser Beschluss wurde jetzt gefasst. Davor wurde ganz, ganz viel dagegen Stimmung gemacht, dass man da vielleicht auf die Straße geht, was dagegen sagt. Und das ist alles so ein bisschen passiert, aber nicht genug anscheinend. Kann man da noch irgendwas tun? Ist jetzt alles zu spät?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist noch nicht alles zu spät. Weil was wir da jetzt stehen haben, ist ein, wie ich schon gesagt habe, relativ unkonkreter Beschluss. Der muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Und dafür sind zuständig 18 nationale Regulierungsbehörden, in Deutschland die Bundesnetzagentur und dann noch so eine europäische Behörde. Und wahrscheinlich wird es relativ schnell auch vor Gerichten landen. Was wir jetzt machen können, ist weiter Stimmung machen, weiter protestieren. Und dann werden die Regulierer da schon auch hinhören. Und man kann sich natürlich an so Unternehmen wie die Telekom wenden und sagen, ey, wenn ihr da jetzt Mist baut, dann will ich nicht mehr euer Kunde sein.
Und der Mist, der ist ja dann quasi wirklich, dass es eventuell so eine Art Premium-Internet gibt, ne, für Gamer zum Beispiel, die dann mehr zahlen müssen, um lagfrei gamen zu können und sowas. Total, das ist halt furchtbar. Also wie gesagt, die Aufweichung der Netzneutralität vom EU-Parlament ist nicht so toll, weil es für euch bald unter Umständen eine Art Zwei-Klassen-Netz bedeutet, in dem ihr nicht mehr so einfach abends Netflix gucken könnt, Destiny spielen könnt und so weiter. Und das ist alles nicht so toll. Und das hat auch noch Auswirkungen auf andere Bereiche, nämlich die Startups. Und da rede ich noch gleich mit Niklas drüber. Und davor gibt es aber Netzmusik, und zwar von Timer. Beziehungsweise nein, nicht von Timer. Die Band heißt One in a Gogolplex, was ein großartiger Bandname ist, und der Song heißt Timer. Also Timer von One in a Gogolplex.
I know what you like, know what you like, 'cause you are mine. Satisfied all the time.
Diese Band heißt One in a Gogolplex. Das ist ganz schön schwer, das richtig zu kriegen. Timer heißt der Song. Diese Band ist ziemlich nett. Die sagen, hey, unser Album, das gibt's gratis. Und wenn es euch gefällt, dann spendet uns doch ein paar Euro über Bandcamp. Gute Aktion und gute Platte. Bei mir ist immer noch Niklas Wimminghaus aus der Gründerszene-Redaktion. Das ist ein Blog, eine Redaktion, das die Berliner Startup-Kultur begleitet. Und wir sprechen über Netzneutralität. Vorhin hat Niklas erzählt, was das genau ist. Und Niklas hat auch einen super interessanten Text geschrieben über die Auswirkung der Aufweichung der Netzneutralität auf Startups. Und das ist ja etwas, was in Berlin super wichtig ist, super viel darüber geredet wird. Niklas, sag mal, wie wirkt sich jetzt diese Änderung, diese Aufweichung genau auf Startups aus?
Ja, ich habe ja vorhin mal kurz erklärt, warum Netzneutralität so super ist und warum das so viel Innovation und tolle neue Produkte und Geschäftsmodelle hervorbringt. Und die Startups stehen ja dafür. Startups sind deswegen Startups, weil sie halt schnell wachsen und so bestehende Geschäftsmodelle und große Konzerne disrupten, wie wir sagen. Mhm. Ja, also wirklich dort reinschneien und versuchen, sich ihren Teil da rauszuschneiden. Und die Netzneutralität hat das Internet so gestaltet, dass nirgendwo das so einfach war mit diesem Disrupten wie im Internet. Und im Prinzip alle großen Internetkonzerne, die wir heute sehen, die haben mal als Startups angefangen, ja, an Facebook oder an Google. Und die haben davon profitiert, dass es Netzneutralität gab. In den USA existiert dieses Prinzip weiter und in Europa sind wir jetzt gerade dabei, das erodieren zu lassen. Mhm. Und das kann uns echt so ein bisschen schädigen.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. So, angenommen, ich bin jetzt so ein Gründer, ich habe mein Risikokapital bekommen, ich bin sehr, sehr happy, ich arbeite 100 Stunden die Woche und ich denke mir jetzt, okay, ich mache jetzt irgendwas mit Webvideo und so, das verbraucht Millionen Gigabyte Traffic am Tag und jetzt ist aber diese ganze Netzneutralität-Sache gekippt. Was passiert dann?
Also es kann eben sein, dass ich meinen Server halt ans Netz anschließen will, aber meine Daten halt nicht so schnell da durchkommen. Und dann kommt ein Netzbetreiber, so zum Beispiel die Telekom, die das ja schon angekündigt hat, und sagt, hey, wenn du so schnell sein willst wie YouTube, die durch Google-Server und so weiter halt ihre Daten schon jetzt super schnell zum Nutzer bringen können, helfen wir dir dabei. Kostet halt ein bisschen. Die haben gesagt, wir nehmen dafür eine kleine Umsatzbeteiligung von ein paar Prozent und die Startups denken darüber und ich denke das auch. Das ist eigentlich Erpressung. Das ist ein bisschen so Wegelagerei.
Mhm. Ich habe ja diesen Zeitartikel von Patrick Boyd gesehen. Da war dann der Telekom-Chef als Dr. Evil dargestellt. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war so kolumnenmäßig. Aber ja, so klingt das ein bisschen. Also was verspricht sich denn die Telekom davon, dass sie sowas macht?
Die Telekom hat das grundsätzliche Problem, dass durchs Internet immer mehr Daten fließen. Also vor allem, weil wir streamen wie blöd. Ja, Netflix und so weiter. Und sie kommen nicht hinterher mit dem Netzausbau. Ja. Also darüber klagen wir auch schon lange. Und wir haben in Deutschland auch wirklich nicht das allerschnellste Internet. Und die Telekom sagt jetzt, wir haben nicht genug Geld. Um das ausbauen zu können, brauchen wir neue Erlösquellen. Ja. Und deswegen, warum schöpfen wir nicht ein bisschen bei den Startups ab?
Ha, wo sollte denn, also vielleicht so ganz doof gefragt, wo sollte denn das Geld stattdessen herkommen?
Also, man könnte auch sagen, Telekom erhöht einfach grundsätzlich ihre Tarife. Man kann auch sagen, das ist irgendwie eine Infrastruktur und da sollte der Staat ein bisschen dafür einstehen. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen um uns rum guckt, ja, in skandinavischen Ländern oder in den US-Ballungsländern, hey, da funktioniert es doch auch. Da geht es mit dem schnellen Internet und ohne, dass es da so ein Zwei-Klassen-Internet mit kaputter Netzneutralität geben muss.
Ein schweres Wort. Aber jetzt habe ich unter deinem Artikel, der übrigens super ist, habe ich einen Kommentar gesehen, wo einer sagt so, na und, dann gründe ich halt in Delaware oder wir haben schon in Delaware gegründet und machen hier gar nichts mehr in Deutschland. Siehst du da so die Gefahr, dass Leute dann über kurz oder lang einfach hier nichts mehr gründen?
Total. Also nichts mehr wahrscheinlich nicht. Jemand, der irgendwie ein Geschäftsmodell hat, wo es nicht so wichtig ist, wie schnell jetzt seine Leitung zum Kunden ist, okay. Aber die Gefahr besteht auf jeden Fall und wir sind in Europa und in Deutschland und in Berlin, das sieht ja jeder, wir sind nicht so weit mit unserer Internetwirtschaft, mit unseren Startups wie die USA zum Beispiel. Da gibt es einfach Massen an Kapital, da gibt es diese Venture-Capital-Szene an der Westküste und wir geraten durch diesen Beschluss jetzt immer noch weiter ins Hintertreffen. Also für den globalen Wettbewerb, da haben wir uns jetzt echt gerade keinen Gefallen getan.
Also Netzneutralität, siehst du? Es ist super schwer. Netzneutralität ist ein schweres Wort, klingt erstmal langweilig, ist aber super wichtig, weil es die Grundlage fürs freie, interessante Internet bildet, wie wir es jetzt kennen. Wird gerade so ein bisschen abgeschafft vielleicht, wenn nicht die Gesetzgeber einschreiten, lokale Gesetze schreiben, die das verhindern. Das ist alles nicht so toll, weder für normale Nutzer noch für Gründer, die Startups hier gründen wollen. Ist also für alle ein schlechter Deal. Das war Niklas Wirminghaus von Gründerszene, dem Blog, der seit 10 Jahren die Startups in Berlin begleitet. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Netzmusik, und zwar von Anna Jordan, She Dances.
She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before.
Check the door.
Fritz Trackpack. Blogger privat.
Jede Woche, da stellen wir bei Trackpack jemanden vor, der im Netz tolle Sachen macht. Und wen wir als nächstes vorstellen, das sagt immer der Gast der letzten Woche. Und letztes Mal, da war der David Streit zu Gast und genau das hier war sein Vorschlag.
Also ich bin ja total neugierig und würde gerne die Sophie Rieger vorstellen. Das ist eine Journalistin, die Filme unter dem Aspekt der Frauenrechte bespricht.
Und Sophie Rieger habe ich jetzt am Telefon. Hallo Sophie.
Hallo.
Also die Fakten, die haben wir. Du bist Journalistin, du schreibst über Frauen im Film aus einer feministischen Perspektive und dein Blog, das heißt Filmlöwin. Und alles andere verstehe ich, aber das mit der Filmlöwin, jetzt sag mal, woher kommt der Name? Das war ein
sehr langer Prozess mit der Namensfindung. Und das kommt letzten Endes daher, dass ein guter Freund von mir immer sagt, Sophie, du bist eine echte Löwin. Also so im Sinne von, du bist eine echte Kämpferin. Mhm. Und dann setzte sich das so zusammen.
Also das finde ich, schön. Das finde ich total schön. Okay, jetzt so eine ganz grundsätzliche Auffrage. Warum findest du wichtig, das zu machen, was du machst? Und ich weiß nicht, jetzt einfach stattdessen 5 Sterne zu vergeben und zu sagen, wofür ich meine 10 Euro fürs Kinoticket ausgeben muss.
Ich finde es immer total wichtig, also so generell eigentlich bei der Filmkritik, dass man darüber nachdenkt, was für eine Wirkung ein Film hat. Weil ich finde, so Kino und Fernsehserien prägen uns so stark in unseren Vorstellungen, dass es wichtig ist, das auch mal zu hinterfragen. Und mein persönlicher Aspekt ist dann eben die feministische Sichtweise.
Und ich habe mich durch den Blog gelesen, ich finde die Texte auch super. Und ich habe zum Beispiel neulich gesehen, jetzt heute gelesen, den Text über Macbeth, wo du im Prinzip sagst, ey Shakespeare, vielleicht hattest du so ein kleines Problem mit Frauen. Und das finde ich total super, das finde ich großartig. Und ich möchte so ein bisschen so den Arbeitsprozess dahinter beleuchten. Wenn du dir einen Film anschaust, wie zum Beispiel Macbeth, worauf achtest du dann? Was ist dir wichtig?
Ich achte darauf, ich achte auf so viele Sachen auf einmal. Erstmal achte ich darauf, gibt es überhaupt Frauen? Haben die was zu sagen? Haben die einen Namen? Also so diese klassischen Bechdel-Test-Kriterien.
Den viele Filme immer noch tatsächlich failen.
Ja, genau. Und ich achte auch darauf, was haben die an? Zum Beispiel, oder was ist ihre Mission? Also geht es jetzt nur darum, dass die Frau am Ende einen Mann heiratet oder hat die auch noch irgendwelche anderen Ziele im Leben? Mhm. Solche Sachen zum Beispiel.
Okay. Wenn du jetzt irgendwie noch einen Film nennen könntest, den du in letzter Zeit total super fandest, der irgendwie alle so deine Kritikboxen so, ja, gut, super, cool, okay, nice.
Ich wähle jetzt am besten mal einen, der bei uns auch ins Kino kommt. Ne? Ich glaube, das ist besser. Und zwar der Film Mustang. Mhm. Da geht es um eine Gruppe von Schwestern in der Türkei, ist ein türkischer Film, die dort im Haus eingesperrt werden, sozusagen, um einem gewissen Frauenbild eben zu entsprechen. Und es geht darum, wie sie sich halt dagegen auflehnen und welche Ausbruchsmöglichkeiten sie finden. Hat mich sehr beeindruckt, der Film.
Das klingt total spannend. Eine andere Sache, die ich noch total interessant fand auf deinem Blog, war, du warst ja neulich auf dem 10. Pornofilmfestival in Berlin und hast darüber auch sehr interessant geschrieben, nämlich, dass du da immer sehr viel Neues erfährst, lernst, was man jetzt vielleicht gar nicht so zuerst denkt, wenn man Pornofilmfestival hört. Erzähl mal, was war da los?
Da war ich dieses Jahr tollerweise in einer Jury. Deswegen war ich dieses Jahr auch so ganz intensiv dort. Habe aber hauptsächlich Dokumentationsfilme gesehen, weil das eben meine Abteilung war, in der ich die Jury war. Was war da los? Da ist eine ganze Menge los. Also man kann da sehr viele, sehr gute Pornos angucken, lange und kurze, aber eben auch tolle Dokumentationen über Sexualität im weitesten Sinne. Und dieses Jahr war der Schwerpunkt Sexualität und Behinderung.
Das klingt super spannend. Okay, bevor uns jetzt die Zeit davonläuft und wir über noch ganz, ganz viel über Pornofilmfestivals sprechen, bist du bereit für die Kurzfragerunde?
Ja.
Oh mein Gott. So, Sophie, heißt es der oder das Blog?
Tagesform abhängig. Ich glaube der.
Okay. Kaffee oder Tee?
Tee.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Facebook.
Na gut. Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Ich spiele tatsächlich überhaupt nicht.
No. Heißt es GIF oder JIF?
GIF.
Gott sei Dank. Was denkst du, wenn du deine eigenen Texte später nochmal liest?
Oft denke ich, die sind echt voll gut und dann bin ich überrascht von mir selbst.
Okay, ich sehe das mit der Selbstsicherheit und dem Löwendingsbums. Okay, ich verstehe. Welche Seite geht bei dir als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Was geht das jetzt? Auf Google, glaube ich.
Und was ist der nächste Blog, Podcast, sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Na, da habe ich natürlich auch ganz viel drüber nachgedacht und dann habe ich in die letzte Sendung nochmal reingehört, habe festgestellt, dass der schon vorgeschlagen wurde, möchte es aber trotzdem nochmal machen. Nämlich der Blog Real Virtuality von Alex Matzkeit.
Okay, und wenn der keine Zeit hat, wieder, und wir den dann auf nochmal später verschieben müssen?
Dann würde ich den Lila Podcast vorschlagen.
Den Lila Podcast, was macht der?
Der Lila Podcast podcastet aus einer feministischen Perspektive über alltägliche Themen.
Fantastisch. Sophie, vielen Dank, auf dass du noch weiter in Jurys von Pornofilmfestival sitzt und so toll über Filme schreibst, wie du das tust. Filmlöwin.de ist der Blog. Das ist Trackback, eine Sendung über das Internet.
Think about me, I think about you. I remember that time in my life and I wonder, do you? Meeting in between glass, thinking all about us. Kissing in between glass, thinking all about us. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories. Ever think about me? I think about you. I remember that time in my life and I wonder, do you? Meeting at the back way, kissing at the end of the day. Sneaking at the back way, kissing at the end of the day. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories. I'm drowning in, I cannot swim in.
Das war Do You Ever von Fia. Das ist eine Berliner Australierin. Sie macht Musik mit einem Daumenklavier, einer Kalimba, das ist ein Instrument aus Afrika. Ich fand den Song super cool. Und wenn ihr das auch mochtet, Fia, die spielt hier bei Fritz morgen um diese Zeit bei Unsigned, der Show mit Künstlern, von denen ihr noch nie gehört habt, aber die ihr unbedingt kennen solltet, weil sie so toll sind wie Fia und super und nett und wahrscheinlich auch gut aussehend, aber das spielt keine Rolle, weil sie so tolle Musik machen. Das ist dann nämlich egal. Amanditek von Anitek. Das ist Musik aus New Jersey, das ist Netzmusik, Musik, die ihr euch kostenlos runterladen könnt und die ihr remixen könnt. Bei dem Song eignet sich das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das war's für heute mit Trackback, der Sendung über das Internet bei Fritz. Ich habe heute mit Sophie über Feminismus und Pornofilmfestivals gesprochen. Ich habe mit Niklas von Gründerszene.de besprochen, warum jetzt alle Startups aus Berlin wegziehen. Spoiler! Vielen Dank, EU-Parlament, für eure Netzneutralitätsabschwächung, die ziemlich scheiße ist. Und es ging natürlich ganz viel um League of Legends, das Spiel, das bald den Fußball ablösen wird. Hoffentlich, weil ich dann auch in der Kantine bei Sport mitsprechen kann. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, das klingt alles gut, das klingt alles genau nach meinem Ding und vielleicht ein paar Sachen davon verpasst habt, trackback.fritz.de, da gibt's den Podcast. Da gibt's übrigens auch die Musik, die ihr runterladen könnt. Oder ihr sucht danach in eurer Streaming-App, weil ihr so cool seid. Ihr könnt die Sendung gerne abonnieren auf iTunes, schreibt uns Kommentare und trainiert bitte euer League of Legends-Game, damit wir bald ein Fritz-Turnier auf die Beine stellen. Ich habe das jetzt so ausgedacht, das wird super. Macht's gut.
Fritz. Und das hört man.